Ja, liebe Geschwister, nachdem jetzt noch kein anderer da steht, stehe ich mir jetzt her. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet, die ich gern weitergeben möchte. Aber wie gesagt, diese Termine der freien Predigt, die haben wir bewusst eingeführt mit dem Hintergedanken, wenn der Herr jemandem was aufs Herz legt, einem von den Brüdern, dann sollte jetzt nicht wir warten müssen, bis wir eine Predigtreihe abgeschlossen haben und in 3 Monaten später kann dann der Heilige Geist den Bruder gebrauchen, um das weiterzugeben. Das war eigentlich der ursprüngliche Hintergedanke von diesen freien Predigten, dass wir sagen, wir lassen bewusst in gewissen Abständen eine Lücke, ja, die Gott gebrauchen mag, um, ja, wie gesagt, jemandem was aufs Herz zu legen und in der Weise dann auch zu uns zu sprechen. Das ist jetzt schwierig. Ich habe mir über ein paar Dinge Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ich nutze heute diesen Tag, um euch diese Gedanken weiterzugeben. Es sollte heute gehen um eine Begebenheit, die von Glauben spricht, von Gemeinschaft, von eigensinnigen Wegen und letztlich von Gottes Barmherzigkeit. Also, super, Jochen, machst du? Ja, Glauben, Gemeinschaft mit Gott, eigensinnige Wege und letztlich Gottes Barmherzigkeit. Es geht um Abraham und man kann das sagen, einmal Ägypten und zurück. Ich möchte lesen mit euch im ersten Buch Mose, im Kapitel 12. Erstes Buch Mose, Kapitel 12. Es ist immer die Rede von Abram. Ihr wisst es alle, Abram, sein ursprünglicher Name. Gott hat ihm später einen neuen Namen gegeben, Abraham. Also es kann durchaus sein, dass ich manchmal von Abraham spreche, obwohl da Abram steht. Ihr wisst, es ist dasselbe. In Kapitel 12 heißt es, und der Herr hatte zu Abram gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Man sieht, Gott hat zu Abraham gesprochen. Bereits, wo er noch in Ur in Chaldea war, in Mesopotamien. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Gott ist ihm dort erschienen, der Gott der Herrlichkeit, und hat ihm diese Verheißung oder diesen Auftrag gegeben und auch diese Verheißung. Ja? Komm, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh raus aus deiner Verwandtschaft. Ja? Geh raus aus deiner vertrauten Umgebung. Ich möchte dich in ein neues Land bringen. Gott ruft und holt ihn raus aus einer Umgebung, ja, wo Menschen Götzen gedient haben, ja, nach ihrer Erkenntnis, wo sie Götzen verehrt haben. Dort in dieser Umgebung spricht Gott zu einem Einzelnen, spricht Gott zu Abraham und sagt, komm raus, ich möchte dein Gott sein und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Und das ist einfach sehr schön, man sieht, Gott spricht zu jedem Einzelnen und ruft jeden Einzelnen. Komm raus aus deiner alten Umgebung, komm raus aus deinen verkehrten Wegen, die du vielleicht gar nicht anders gewusst hast. Komm raus aus dem religiösen Umfeld, von dem du geprägt bist und komm, ich möchte dein Gott sein. Du sollst zum lebendigen Glauben kommen, ich möchte Herr in deinem Leben sein. Und man sieht Abraham, er steht eigentlich dafür, dass er ein Mann des Glaubens ist. Er hört es, Gott erscheint ihm und, was liest man, er gehorcht. Ja? Er folgt diesem Ruf, es heißt nämlich in Vers 4 weiter, Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Er macht sie auf und verlässt alles und das ist erstaunlich. Gut, wenn man die Geschichte kennt, sieht man, es hat einen kleinen Zwischenstopp gegeben. In Haran haben sie mal kurz Halt gemacht, bis dahin ist auch sein Vater noch mitgegangen. Es schaut so aus, als ob er sein Vater bis dahin die Führung übernommen hat. Aber dann stirbt sein Vater und diese natürliche Bande löst sie auf. Und dann ist Abraham frei und er macht das, was Gott gesagt hat. Und er zieht los, weg von Haran, immer weiter in einem Bogen Richtung Süden, bis er kommt nach Kanaan. Ich lese weiter in Vers 4. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Abraham nimmt mit Lot, sein Neffe, und seine Frau, und sie ziehen los, machen sie auf in diesen unbekannten Weg. Sie wissen nicht, wohin. Aber Gott hat gesagt, geh los, ich zeig's dir. Und sie ziehen. Und das zeigt einfach sein Vertrauen auf Gott, sein Glauben. Ja, ich mache das, was mir dieser für ihn damals noch unbekannte Gott, was ich da erfahren habe, erlebt habe, ich mache das. Und ich vertraue darauf, dass es gut ist. Dass der da zu mir spricht, es gut mit mir meint. So nimmt er den weiten Weg auf sich, verlässt alles, was er kennt und was ihm vertraut ist und zieht in ein neues, unbekanntes Land. Und dann kommt er nach Kanaan. Gott bringt ihn dorthin. Und in Vers 6 lesen wir, Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Abraham kommt in das Land und da ist natürlich schon jemand. Nicht völlig freies Land, unbesiedelt, sondern da wohnt schon jemand. Die Kanaaniter wohnen dort. Und auch sie waren solche, die in ihrer Weise Götzendienst betrieben haben. Aber Abraham lässt sich davon nicht abschrecken, aufhalten oder entmutigen. Und man sieht, Gott erscheint ihm. Er ist letztlich am Ziel angekommen und Gott erscheint ihm und sagt, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Du bist angekommen. Und wie reagiert Abraham drauf? Man sieht, er baute dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Sein Ausdruck, ein Altar. Aufgehäufte Steine und auf diesen Steinen hat er wahrscheinlich was geopfert. Das war Ausdruck seiner Dankbarkeit. Er hat gesagt, Gott, du hast mich da hergeführt, ich danke dir dafür. Du sprichst zu mir, ich danke dir. Und man sieht, wie eine Beziehung entsteht. Gott spricht, Abraham reagiert darauf mit Dankbarkeit, indem er diesen Altar errichtet. Und er lässt sich nicht irgendwie entmutigen durch die anderen, die da sind, sondern er steht mutig zur Zeit im Gott, der ihn geführt hat. In Vers 8 lesen wir weiter. Und er brach auf von dort in das Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Er zieht ein Stück weiter, lässt sie wieder nieder, schlägt sein Zelt auf. Und was macht er? Er baut einen weiteren Altar. Wieder für seinen Gott. Und an der Stelle liest man es das erste Mal explizit. Er rief den Namen des Herrn an. Wieder, er betet Gott an. Er dankt ihm mit dem Altar. Und man sieht, wie die Beziehung vertieft wird. Wie es vertrauter wird. Wie eine Gemeinschaft entsteht. Abraham lebt in Gemeinschaft mit Gott. Er erkennt was von Gott, Gott spricht zu ihm und er erwidert das und reagiert darauf mit Dankbarkeit und mit Anbetung. Er hat eine Beziehung zu Gott. Und man kann meinen, an der Stelle ist super. Erledigt. Gott hat ihn rausgeführt aus Ur in Chaldea, aus Haran, hat ihn gebracht in das Land, das er ihm versprochen hat. Abraham ist angekommen. Er ist mitten in diesem Land, das Gott ihm versprochen hat. Und umso mehr finde ich verwundert der nächste Vers, den man liest, dieser Vers 9. Dort heißt es, und Abraham zog fort, immer weiterziehend in den Süden. Und das ist doch erstaunlich. Wo möchte er denn hin? Er ist doch eigentlich angekommen. In diesem Land. Er hat ein Altar. Er betet Gott an. Er hilft mit Gott. Was macht er? Er verlässt diesen Ort und zieht weiter. Wir lesen nichts darüber. Was hat ihn dazu getrieben? Warum macht er das? Aber ich denke, wir kennen das alle. In Gemeinschaft mit Gott, wir genießen die Gemeinschaft, wir danken ihm. Und dann kommen Dinge in unser Leben rein, zunächst ganz klar. Man merkt es gar nicht so richtig. Andere Dinge, man beschäftigt sich mit was, es nimmt mehr Raum ein. Es beschäftigt uns immer mehr. Und es ist so wie bei Abraham. Irgendwie zieht man weiter und man zieht eigentlich von Gott weg. Andere Dinge werden wichtiger. Und diese enge Gemeinschaft mit Gott nimmt irgendwie ab. Erst ein wenig und dann immer mehr. Und das drückt auch dieser Vers 9 aus. Zog fort, der erste Schritt, immer weiter ziehend in den Süden. Es geht dann weiter. So wie Abraham ganz bildlich gesprochen die Gemeinschaft mit Gott verlassen hat, das Sinnbild des Altars als für die Gemeinschaft mit Gott, so müssen auch wir immer wieder aufpassen, wo gehen wir hin, geistlich gesehen. Wie ist unsere Gemeinschaft mit Gott? So zieht Abraham in Richtung Süden, immer weiter. Und in Vers 10 liest man, was passiert ist. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Jetzt kommt eine Hungersnot. Wahrscheinlich lange nicht mehr geregnet, alles trocken, die Felder verdorren, nichts mehr wächst, Missernten, es gibt nichts mehr zum Essen. Eine Hungersnot entsteht. Wer gibt die Hungersnot? Es ist Gott. Es ist der, der alles in seiner Hand hält. Und was meint ihr, warum gibt Gott das? Ich denke, Gott spricht auch in dieser Weise zu Abraham und sagt, schau, wo gehst du hin? Du gehst in die Dürre. Du gehst weg von mir und kommst an einen Ort, wo es dürr ist, wo es nichts mehr gibt. Physikalisch gesehen, er hat nichts mehr zu essen, er hat Hunger. Geistlich gesehen, wie geht es uns, wenn wir weggehen von Gott? Keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben, dann haben wir geistlich Hunger. Merken es vielleicht gar nicht. Merken es vielleicht nur durch die innere Unruhe, eine Unzufriedenheit, die uns hin und her treibt. Man sucht dort, man sucht hier und dort, findet es nicht. Man hat vielleicht nur eine schwache Erinnerung daran, wie schön es ist, dieser tiefe Frieden. Und doch sucht man an verschiedene Stellen, aber nicht da, wo man suchen sollte. Woher hätte Abraham gehen sollen? Ich denke zurück nach Bethel, zum Altar. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wo soll ich hingehen? Zu Gott zurück, in die Gemeinschaft mit ihm. Ihn suchen. Es ist eine Hungersnot im Land. Und was macht Abraham? Das heißt, er zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer. Ja, es war Hungersnot. Und er schaut nach Ägypten und er weiß, da gibt es Essen. Da gibt es genügend zum Essen. Und da wäre auch ich wieder satt. Aber ist Ägypten das Land, das Gott ihm versprochen hat? Nein. Gott hat gesagt, ich bringe dich in das Land. Und er hat es gesagt, indem er zu ihm gesprochen hat, dies ist das Land, das ich dir und deinen Nachkommen versprochen habe. Das ich deinen Nachkommen versprochen habe, so heißt es genauer. Und doch ist es so, Abraham schaut sich um und er geht dahin, wo es menschlich gesehen Rettung gibt. In Ägypten. Da gibt es Nahrung, da gehe ich hin. Und wie ist es bei uns, wenn wir in Not sind? Wir schauen uns um und wählen den Weg, wo menschlich gesehen Rettung ist und Hilfe ist. In irgendwelchen Dingen. Ja, wir vertrauen auf unseren Verstand, auf unsere Pläne und nicht mehr auf Gott. Und das ist das eigentlich, was Schlimmes dann an der Stelle. Gott lädt ein, durch die ganze Schrift hindurch. Sagt, wenn du Not hast, komm zu mir, ich möchte dir helfen. Ich möchte doch dein Gott sein. Vertrau mir, glaube mir. In Psalm 50, Vers 15 steht dieser bekannte Vers. Rufe mich an am Tag der Bedrängnis und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Gott lädt ein. Gott möchte ja, dass wir mit ihm gehen und dass wir erwachsen im Glauben. Dass wir ihn erleben. Dass er da ist und auf mich schaut, auch in meinem Alltag. Dass er Gott ist, der für alle Belange meines Lebens eine Lösung hat. Der Herr ist in jedem Bereich meines Lebens. In Psalm 86, Vers 7 heißt es, am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Das darf man wissen. Gott hört jedes Gebet. Wenn du mit ehrlichem Herz vor ihn trittst und sagst, hey, helf mir in der Situation, bitte, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Er hört das. Und er wird reagieren. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber er wird reagieren. Er wird eingreifen. In Jakobus 5, Vers 13 heißt es noch, leidet jemand unter euch Bedrängnis, er bete. Das heißt, Gott möchte ganz persönlich dein Gott sein. Er möchte dich führen in jeder Situation. Und Gott lässt diese Zeiten der Not in unserem Leben zu, ganz bewusst wie er bei Abraham. Weil er möchte, dass wir einfach wachsen. Weil er möchte, dass wir erleben, dass er da ist. Dass wir auf ihn vertrauen. Er möchte, dass wir erleben, dass er es ist, der die Kraft schenkt. Auch Situationen zu ertragen. Und da, wo meine Kraft am Ende ist und meine Weisheit aus ist, da fängt Gott an. Dort sagt sie, Gott ist der, der allmächtig ist. Aber wie bei Abraham, oft nur sucht man nicht ihn heute bei Gott, sondern irgendwo, dort und hier. Und Abraham zieht nach Ägypten. Er macht sie auf den Weg dorthin. Und in der Folge sehen wir, was passiert. Wie geht es ihm dabei? Vor Augen hat er, das ist das Land, wo ich Rettung finde, wo ich genug Nahrung finde, wo es mir gut geht. Er macht sie auf und in Verse 11 bis 13 lesen wir Folgendes. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl ergehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinetwillen. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten. Er hat darauf vertraut, dass es ihm dort gut gewährt, aber auf dem Weg dahin fällt ihm was ein. Er denkt sich, wow, Sarai, du bist wunderschön und das wird am Pharao nicht verborgen bleiben. Und der Pharao, ein mächtiger König, ein Despot, der nimmt sie, was er möchte. Der fragt da nicht lang rum. Und wenn er dich sieht, dann wird er dich haben wollen. Und er wird die nehmen und wenn er merkt und weiß, dass ich dein Mo bin, dann bringt er mich einfach um. Dann ist der Weg frei und er nimmt die. Ja. Und jetzt hat er ein Problem, der Abraham. Was macht er jetzt? Er möchte da hin und merkt, es wird eng oder gefährlich für mich. Was hätte er machen sollen? Hätte zu Gott beten können. Der Weg ist immer offen. Und fragen können: Gott, was hast du vor? Ist das wirklich mein Weg? Hätte man ins Nachdenken kommen können. Er hätte Gott um Rat fragen können. Aber er hat es nicht gemacht. Und stattdessen, und man sieht, wo es hinführt, diese eigenen komischen Gedanken, die man dann hat, es wird manchmal aber komischer. Und so denkt er sich was aus, wo in seine Augen vermeintlich die perfekte Lösung ist. Eine Lüge. Oder eine Halbwahrheit. Ja? Sarai, du bist eh meine Halbschwester. Das lesen wir an anderer Stelle. Aber darauf war der Pharao nicht interessiert, an so Details, ob es seine Halbschwester oder Schwester ist. Er wollte wissen, ist das deine Frau oder nicht. Aber das war der Plan. Das ist es. Lüge, Halbwahrheit, dann wird alles gut. Kein Problem. Und merkt ihr, ja, auch so Halbwahrheiten sind letztlich eine Lüge. Ich habe mich da so daran erinnert, an eine Sache, die ich mal gehört habe. Kinder haben da oft wahre Meister da drinnen. Und nicht nur Kinder, das sind wir alle. Ich habe mal eine schöne Geschichte gehört, da fragt der Vater sein Schulkind am Samstagmorgen: Wie schaut es aus, hast du an der Hausaufgabe gedacht? Ja, ja, ja. Okay, der Samstag vergeht, es ist Samstagnachmittag, man möchte noch was unternehmen. Zur Sicherheit fragt der Vater nochmal: Du, wie schaut es aus, hast du an der Hause gedacht? Ja, ja, ja. Ja, dann komm her, schauen wir mal durch schnell. Dann packt er aus, die Hefte auf, alles leer. Ja, ich habe gemeint, du hast an der Hause gedacht. Ja, ja, Papa, ich habe den ganzen Samstag dran gedacht, dass ich es noch machen muss. Ja, merkt ihr? Er hat von den Worten her gar nicht mal was Falsches gesagt. Aber er hat genau gewusst, was der Papa meint eigentlich. So wie eine Halbwahrheit. Und darum geht's, dass wir wahrhaftig sind. Na, wenn ich weiß, was der andere meint, dass ich es dann sage und nicht irgendwie komische Schlingerwege gehe und dann durch viele Worte und drumherum reden, vielleicht den anderen zufriedenstelle, aber letztlich nicht das gesagt habe, um was es geht. Ja, und so ist Abraham da. Er denkt sich diese geschickte Halbwahrheit aus und sagt: So machen wir es. Und wo sucht er seine Halt und seine Rettung? Nicht bei Gott, sondern in der Lüge. Er geht immer weiter, eigentlich den falschen Weg. Und es erscheint ihm wie eine perfekte Lösung. Eine perfekte Lösung, die einen Ausweg schafft. Alles wäre gut, aber durch eine Lüge wird nie was gut. Sondern alles wird nur noch schlimmer. Und das sieht man auch mit Abraham. Man sieht, was passiert. Vers 14 lese ich weiter. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharaos sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharaos geholt. Es passiert alles genauso, wie Abraham schon geahnt hat. Die Schönheit fällt auf, die Frau wird an den Hof geholt zu Pharao. Die Lüge wird vordrungen, sie sagen, dass Sarai die Schwester ist von Abraham. Und man sieht in Vers 16, und er, das ist Pharao in dem Fall, Pharao tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Er bedankt sich bei diesem vermeintlichen Bruder. Sagt: Vielen Dank, dass du mir deine wunderschöne Schwester gibst. Du sollst reich belohnt sein. Du sollst Kleinvieh kriegen, Ziegen, Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Kamele. Alles sollst du haben. Vielen Dank. Pharao freut sich. Was meint sie? Hat sich Abraham auch gefreut? Ich glaube nicht. Manch einer lacht. Ich glaube nicht, dass er sich gefreut hat. Es war ein sehr, sehr schlechter Tausch. Seine geliebte Frau gegen ein Kamel eintauschen. Oder eine Herde von Ziegen und Schafen. Nicht wirklich, oder? Und es geht weiter. Er wird sich sicher Gedanken gemacht haben, was wird jetzt aus meiner Frau? Jetzt ist sie dort. Jetzt ist sie dort beim Pharao und da wird sie immer bleiben müssen. Ja, man sieht, wo es hinführt, eine Lüge. Eine Lüge führt nicht zu einer Lösung, sondern zu noch mehr Problemen. Die perfekte Lüge führt in die perfekte Sackgasse. Jetzt hat Abraham nämlich wirklich ein Problem. Was kann er denn jetzt noch machen? Jetzt noch mal hingehen und sagen, ah, Pharao, irgendwie war verwirrt, war alles falsch, sie ist meine Frau, du darfst sie nicht nehmen. Dann bleibt immer noch das Problem, dann sagt der Pharao, ja gut, dann mache ich dir einen Kopf kürzer und dann ist das Problem auch erledigt. Er liebt seine Frau, aber sie ist weg. Und es gibt eigentlich menschlich gesehen an der Stelle keinen Ausweg. Er hat viele Reichtümer gekriegt, aber kann sich sicher darüber nicht freuen in dem Moment, weil er einfach nur tiefer in die Probleme steckt. Da kommt er selbst nicht mehr raus. Keine Chance. Er hat sich und seine eigene Frau immer weiter in die Not geführt, durch seinen eigensinnigen Weg. Und wo ist der Ausweg? Und merkt sie ja in all dem, man liest gar nichts über Gott. Abraham geht seinen eigenen Weg, ohne Gott. Und man sieht, wo es hinführt. Und erst jetzt, wo es völlig ausweglos ist, greift einer ein. Gott. Gott greift ein in seiner Barmherzigkeit. In Vers 17 liest man, und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams. Gott greift ein, lass das nicht mehr weiterlaufen so. Er schlug den Pharao mit schlimmen Plagen, Pharao und sein ganzes Haus, seine ganze Familie, und hat so dem Pharao ganz klar gesagt, das ist falsch, was du machst. Du darfst dir diese Frau nicht nehmen. Sie ist verheiratet. Sie ist schon Mann eines anderen. Entschuldigung, Frau eines anderen Mannes. Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Gott möchte nicht, dass der Pharao Sarai als Frau nimmt. Und so sieht man eben, dass die Lüge hat gar nichts gebracht. Nur noch mehr Not. Und es hat nicht nur Abraham Not gebracht und Sarai Not gebracht, sondern auch ein Pharao und seinem ganzen Haus Not gebracht. Weil Gott schlägt ihn. Ich weiß nicht, wie das ausgeschaut hat, die Plage. War es eine Krankheit? Auf so alle Fälle war Not. Da war Not an diesem Königshof. Gott greift ein in seiner Barmherzigkeit. Und man liest weiter in Vers 18. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und das ist interessant. Der Pharao hat es sofort gewusst, was da los ist. Er hat es irgendwie erkannt. Diese Frau ist das Problem. Seit sie da ist, habe ich Probleme. Da habe ich Not. Da haben Plagen da. Dinge funktionieren nicht mehr. Das muss damit zusammenhängen. Und er hat nachgeforscht. Und er hat es gewusst. Und er lässt dann Abraham kommen. Und schimpft mit ihm. Fragt, was soll das? Du belügst mich. Ich habe es nicht gewusst. Er hat es wirklich nicht wissen können. Er hat nach dem geurteilt, was er gehört hat. Sie ist meine Schwester. Er hat gesagt, dann ist kein Problem, dass ich sie zu mir nehme. Aber Gott greift ein. Und er sagt, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Geh aus meinem Land raus. Weil du bist einer, der nicht gut ist für mich und mein Land. Nimm deine Frau und geh. Und man sieht da, wie gut Gott ist. Ja. Abraham ist von Gott weggegangen. Und auch wie er die Hungersnot geschickt hat, hat Abraham seine Hilfe und seine Zuversicht nicht bei Gott gesucht, sondern ist noch weitergegangen. Hat seine Lösung in Ägypten gesucht. Und dann ist immer weitergegangen, er hat die Lüge sich ausgedacht. Und wie dann alles wirklich völlig verfahren war, total am Ende, alles kaputt, da hat Gott eingegriffen und hat ihn rausgeführt. Und das ist was Wunderbares, und da sehen wir einen Wesenszug von Gott. Er ist barmherzig und er ist im Innersten freundlich. Und er möchte, dass seine Menschen mit ihm leben, weil da ist wahres Leben und da ist wahre Freude. Und ich finde das so schön und es gibt so viel Hoffnung. Egal wie verfahren dein Leben ist, egal wie sehr du selbst dein Leben in den Dreck gefahren hast und nimmer den Wagen da rausbringst aus eigener Kraft, Gott ist immer da. Und er greift ein, manchmal sogar so, wie bei Abraham, ohne dass wir zu ihm rufen. Und schickt Menschen oder schickt Umstände, wo es wieder weitergeht. Und wo du erkennst, da ist jemand. Da ist jemand, der meint es gut mit mir. Der liebt mich. Gott möchte Gemeinschaft. Gott möchte Beziehung. Möchte mit seinen Menschen zusammen sein. Ja, Pharao hat Abraham weggeschickt und er hat seine Soldaten gesagt, passt wirklich genau auf, dass die weggehen. Geleitet die, dass der nicht wieder irgendwo abbirgt. Die sollen rausgehen aus meinem Land. Er hat sogar alles mitnehmen dürfen. Ja. Pharao hat nichts zurückgefordert von den vielen Geschenken, die er ihm gemacht hat. Gott ist es, der Abraham wieder zurückschickt. Und in Kapitel 13, Vers 1, lesen wir: Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Sie gehen zurück in diesen Süden. Sie sind jetzt wieder im verheißenen Land, ganz am südlichen Ende. Und in die Verse 3 und 4 lesen wir, wie es weitergeht. Und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er geht zurück an den Ort, wo alles angegangen ist. Er geht zurück zu Gott, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Dort ist der Altar, dort hat er ihn angerufen und dort ruft er ihn wieder an. Man sieht, wohin der Weg, den Abraham gegangen ist, es war ein eigensinniger Weg, ihn geführt hat. Immer weiter von Gott weg, immer mehr in Probleme und in Not. Und man sieht, wie barmherzig und freundlich Gott ist. Als alles völlig ausweglos war, greift Gott ein und bringt alles zurecht und führt ihn wieder zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Alles beginnt mit diesem ersten Schritt des Glaubens. Abraham hat die Stimme Gottes gehört, hat geglaubt und ist gegangen. Dann ist er allein weitergegangen, ohne Gott. Gott holt ihn zurück zu sich. Und der weitere Verlauf von Abraham sieht man, wie Gott an ihm arbeitet, wie er mehr wächst im Glauben. Später wird er Freund Gottes genannt. Und das ist Gottes Ziel. Er möchte zurückführen in die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist auch der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist. Um zurückzuführen in die Gemeinschaft mit Gott. Uns Menschen. weil wir in ihm Vergebung finden dürfen und dann Gemeinschaft haben dürfen mit ihm und mit dem Heiligen Vater. Wie ist es bei mir, wie ist es bei dir? Pass mal auf diese Gemeinschaft, die wir haben. Das ist das Kostbarste, was wir haben auf dieser Welt. Diese Gemeinschaft mit Gott. Es soll eine tiefe, intensive Gemeinschaft sein. Es soll eine Zeit sein, wo ich mit ihm rede, offen, wo ich höre auf seine Stimme, wo ich erkenne, was er sagt, wo ich ihm danke, wo ich ihn anbete, wo ich in der Bibel lese, wo ich geistliche Lieder singe. Pass mal auf, dass nicht andere Dinge in unser Leben kommen, die wohl diese Gemeinschaft trüben oder uns von dieser Gemeinschaft wegführen. Pass mal auf unsere Wege, dass sie nicht eigensinnig sind. Aber auch wenn es so ist, wir dürfen wissen, dass über allem dieser Gott ist, der barmherzig ist. Wir sollen es nicht ausnutzen, leichtfertig damit umgehen, seiner Liebe und seiner Geduld. Aber doch auch für jeden, der in einer ausweglosen Situation steckt, Gott ist da und er sieht dich und er weiß dich. Ruf zu ihm und er wird hören. Ja, vielen Dank.